Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Monat. Heute ist Dienstag, der 1. Juni.
Müsste, könnte, sollte, ist aber noch keine Politik. Man muss das Handwerkszeug einer Politik der Mitte beherrschen, die Fähigkeit zur Einigung.
Soweit die Theorie. In der Praxis ist die CDU mehr als nur die Mitte. Und dazwischen ist ganz viel müsste, könnte, sollte. Das macht ja die Einigung so schwer. Denn es gibt einen linken Flügel, die Arbeitnehmer und der Arbeiterfürst Josef Laumann in NRW, dort auch Minister. Und es gibt einen rechten Flügel, der sich selbst lieber wertkonservativ nennt. Eben erst hat Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen in Thüringen einen Listenplatz für ein Bundestagsmandat ergattert. In einem YouTube-Video spricht er, ganz gemäßigt natürlich, über die politische Konkurrenz. Anschnallen bitte.
Wir haben es hier zu tun mit einer ökosozialistischen Partei, die gegen die eigene Nation und gegen die Interessen der Bevölkerung hier in Deutschland ist. Und ich muss sagen, diejenigen, die am 26. September für Grüne wählen oder ich sage mal für den ökosozialistischen Block von Grün bis Tiefrot, die wählen ihren Schlechter selber.
Und auch die Werteunion, die keine offizielle Parteigliederung der CDU ist, hat sich neu aufgestellt. Und zwar rechts der Mitte. Und da steht nun einer wie Max Otte an der Spitze dieser Werteunion, selbsternannter AfD-Sympathisant, Fondsmanager, Crash-Prophet. In 2017 sah er noch in der Linkspartei und in der AfD die einzigen Parteien, die ernsthafte Alternativen anzubieten hätten. Max Otte, damals zu Gast bei dem YouTuber Thilo Jung.
Wen würdest du wählen im Herbst?
Das weiß ich noch nicht.
Also keine neoliberale Partei?
Nein. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir eine starke politische Komponente brauchen und die sehe ich nicht bei diesen dreien. Es gibt eigentlich nur zwei Parteien, die man wählen kann, wenn man gegen dieses System ist. Der eine steht rechts, der andere steht links.
AfD und links.
Das sind die Parteien, die ernsthafte Alternativen anbieten.
Heute taucht er sich selbst in ein gemäßigteres Licht. Er selbst sieht sich natürlich nicht als rechts, sondern als Bewahrer tradierter Werte. Gegen den Mainstream. In einem von ihm selbst produzierten Video porträtiert er sich in diesen Tagen so.
Führungsstärke ziehe ich nicht nur aus meinen Erfolgen als Unternehmer, sondern auch aus Demut vor der Natur und ebenso aus Angriffslust gegenüber allen, die Gewachsenes zerstören wollen. Meine Werteunion hat einen natürlichen Kompass und kein wackeliges Navigationssystem, das ständig abgedatet werden muss. Wahre Werte bleiben für immer. Ihr Max Otte.
Die CDU-Führung findet das nicht sehr romantisch, sondern eher ungeheuerlich oder zumindest doch unbequem. Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, sein Name, kommt aus dem Distanzieren gar nicht mehr raus.
Also die Werteunion ist weder inhaltlich noch organisatorisch noch juristisch noch in irgendeiner anderen Art und Weise Teil der Unionsfamilie.
Also ein Fall für Armin Laschet. Wer später mit Erdogan und Putin und Assad klarkommen will, der muss auch mit seiner Partei klarkommen. Da hilft dann in der Tat kein Konjunktiv.
Müsste, könnte, sollte, ist aber noch keine Politik.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Schulden schießen durch die Decke. Die SPD hat kurz vorm eigenen Verglühen nochmal eine richtige Schuldenrakete gezündet. Und was das bedeutet für uns und für die nachfolgenden Generationen, das erklärt uns gleich der Nachhaltigkeitspapst Professor Bernd Raffelhüschen aus Tübingen.
Einem Staat Geld anzuvertrauen, damit er darauf aufpasst. Das ist so, als ob Sie Ihrem Hund zwei Knochen hinschmeißen und ihm sagen, einer ist aber für morgen. Er wird es nicht tun.
Wir lernen einen italienischen Winzer kennen, der sehr erfolgreich auf die musikalische Stimulanz seiner Weinreben setzt. Und wir feiern den 60. Geburtstag der Anti-Baby-Pille in Deutschland. Die SPD verliert zwar in den Umfragen immer weiter an Boden, aber Das scheint Olaf Scholz nicht sonderlich zu stören. Jedenfalls hat es ihn nicht demütig gemacht. In wilder Verzweiflung gibt der Finanzminister mit großer Geste das Geld anderer Leute aus. Und die CDU hilft kräftig mit. Wenn es ums Geld ausgeben geht, dann gibt es eigentlich in der Regierung nur noch Sozialdemokraten. Die finanzielle Seriosität jedenfalls hat derzeit in der Großen Koalition keine Heimat. Und deshalb rufe ich jetzt einen Mann an, der gegen all diese politischen Moden seit jeher unempfindlich ist. Professor Bernd Raffelhüschen. Der will nicht gefallen, er will überzeugen. Er ist Professor für Finanzwissenschaft, er ist Direktor des Forschungszentrums Generationsverträge an der Uni in Freiburg. Und ihm geht es um eine Ausgabenkultur, die verantwortlich ist. Verantwortlich auch gegenüber den Enkeln und Urenkeln. Er träumt von einer staatlichen Finanzpolitik, in der Einnahmen und Ausgaben, naja, sagen wir, in irgendeinem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Das ist heute bekanntermaßen nicht der Fall. Trotzdem oder auch deshalb. In einer Welt des finanzpolitischen Wahnsinns rufe ich jetzt Professor Raffelhüschen einfach an. Wenn er uns schon nicht trösten kann, dann kann er uns doch mindestens aufklären über das Spiel, das da gespielt wird. Einen schönen guten Morgen, Professor Raffelhüschen.
Guten Morgen, Herr Steinhardt.
Die Staatsverschuldung, Herr Professor, die steigt und steigt. Wir sind bei 2,3 Billionen Euro angekommen. Das entspricht einer sekündlichen Verschuldung, zusätzlichen Verschuldung von knapp 7.000 Euro, sagt der Steuerzahlerbund. Meine Frage an Sie, kann das eigentlich gut gehen?
Um es gleich rundherum und rundheraus zu sagen, also das kann natürlich nicht gut gehen. Nochmal, wir haben 70% unseres Bruttoinlandsproduktes Staatsschulden. Wir haben im Grunde genommen schon 3/4 einer Jahreswirtschaftsleistung an Schulden, die sichtbar sind. Und diese nehmen nochmal rapide zu, weil die Corona-Krise sich natürlich jetzt erst mit einem Timelag auswirkt. Das heißt, wir brauchen noch einige Monate, bevor wir wissen, was da am Arbeitsmarkt passiert, bevor wir wissen, was für Insolvenzen da kommen und wie viel Einnahmen und Ausgaben wir entsprechend dann bilanzieren müssen.
Das sind ja, Herr Raffelhüschen, nur die offiziellen Staatsschulden der Gebietskörperschaften insgesamt. Aber da gibt es ja noch was im Dunkeln, wie ich aus Ihren Schriften weiß. Die im Dunkeln sieht man nicht, auch die Staatsschulden im Dunkeln nicht. Was hat es damit auf sich?
Es gibt halt Staatsschulden, die verbriefte, also die unterschriebene Staatsschulden sind, wie Obligationen des Bundes oder der Länder oder so etwas. Das ist das, was wir zählen. Wenn der Staat eben halt einen Titel ausgegeben hat dafür. Das sind auch die sichtbaren Staatsschulden oder die expliziten Staatsschulden. Daneben gibt es unsichtbare Staatsschulden und diese unsichtbaren Staatsschulden sind viel, viel größer. Es ist eigentlich wie die Spitze beim Eisberg. Die sichtbaren Staatsschulden sind die Spitze und das, was da drunter steht, ist eben halt deutlich größer. Und zwar 80% eigentlich der Schulden, die wir wirklich haben, sind versteckte Staatsschulden.
Und die sind deswegen versteckt, weil es sich hier um Ansprüche handelt, die der Staat in Gestalt zum Beispiel auch seiner Sozialversicherungen mir gibt. Gabor Steingart, ich zahle dir später deine Rente, ich zahle dir deine Krankheitskosten, ich zahle, falls du arbeitslos wirst. Und dass für all diese Versprechen, Leistungsversprechungen, gar keine Rücklagen gebildet wurden.
Das ist just der Punkt. Also der Staat, nehmen wir mal nicht Ihre Rente, sondern meine Pension. Meine Pension, die das Land Baden-Württemberg mir verspricht, ist eine zukünftige Leistung, die mit einer sehr sicheren Wahrscheinlichkeit eintritt. Und wenn ich dann vorher sterbe, dann wird meine Frau sie wollen. Also sie ist auf jeden Fall ein Anspruch an einen zukünftigen Haushalt. Und diesen Anspruch an einen zukünftigen Haushalt verbucht der Staat nirgendwo, weil er sich nicht wie ein ehrbarer Kaufmann verhält, der für solche zukünftigen Leistungsversprechungen dann Rückstellungen bildet, sondern der Staat ist eigentlich bilanziell ein Einnahme-Ausgabe-Überschussrechner. Im Grunde genommen bilanziert der Staat so wie eine Frittenbude um die Ecke oder wie der Kiosk. Er zählt nur, was er dieses Jahr einnimmt und dieses Jahr ausgibt. Und dann macht er sich vielleicht noch Gedanken darüber, was nächstes Jahr ist. Aber alles, was danach kommt, ist ihm piepschnurzegal. Es wird nicht bilanziert. Der Staat ist also gar kein Bilanzierer. Er fordert von jedem Unternehmen, dass es Rückstellungen bildet. Und wenn ein Unternehmer das nicht tut und sich nicht als ehrbarer Kaufmann verhält, dann wird ihm mit Insolvenz im Grunde genommen die Luft abgeschnürt. Er selbst hält sich aber nicht an seine Regeln.
Aber wie war das bei der Post damals zum Beispiel? Hieß es da nicht, dass der Staat Telekom-Aktien zurückhält, um damit genau die Beamtenpensionen der ehemaligen Postler zum Beispiel begleichen zu können? Also gibt es solche stillen Depots nicht doch beim Staat, die dann im Fall der Fälle aufgelöst werden können?
Also es gibt immer mal wieder Rücklagen des Staates. Aber wie immer ist es so, wenn man dem Staat Geld anvertraut, damit er darauf aufpasst, dann ist es ziemlich schnell weg. Die Postbeamten werden jetzt aus dem laufenden Bundeshaushalt finanziert. Warum? Ja, weil alle Telekom-Aktien wurden veräußert. Die letzten Restbestände 2008, als wir die Abwrackprämie im Zuge der entsprechenden Finanzmarktkrise finanzieren mussten. Jetzt ist alles weg. Der Kapitalstock für die Postbeamten ist aufgebraucht und der Staat, der Bund in dem Fall, weil es sind ja Bundesbeamte, muss das aus dem laufenden Bundeshaushalt finanzieren. Jetzt werden diese unsichtbaren Staatsschulden halt sichtbar, weil der Bund muss sich dafür verschulden. Er hat nämlich gar nicht mehr das Geld.
Ich bin ja gutgläubig, Herr Raffelüschen, aber wie ist das bei der Pflegeversicherung zum Beispiel? Hatte da nicht die Koalition eine Art Pflegevorsorgefonds eingerichtet, wo genau für die demografisch dürren, mageren Jahre eine Vorsorge getroffen werden sollte?
Genau das war der Fall. Der damalige Minister Gröhe hat diesen Fonds eingerichtet. Jetzt wird diskutiert, warum man ihn im Zuge der Corona-Krise nicht wieder verwenden soll, und zwar gleich verwenden soll, denn die Reserven der Pflegeversicherung sind im Moment fast zur Gänze aufgebraucht, wie auch bei der Renten- und bei der Krankenversicherung. Und dann ist es natürlich an der Zeit, entsprechend die Rücklagen anzugreifen. Es ist wie immer. Einem Staat Geld anzuvertrauen, damit er darauf aufpasst. Das ist so, als ob Sie Ihrem Hund zwei Knochen hinschmeißen und ihm sagen, einer ist aber für morgen. Er wird es nicht tun.
Aber warum ist der Staat so unvernünftig nach all den Diskussionen, die wir geführt haben? Ist Corona zum Beispiel, ist das eine Ausrede, die Sie gelten lassen würden, dass ein Teil dieser Verschuldung nur Corona und pandemiebedingt hier zu Buche schlägt?
Nein, absolut nicht. Corona muss finanziert werden aus laufenden Einnahmen. Wenn man die nicht hat, dann muss man darüber sinnieren, wie man die Ausgaben bändigt. Das ist natürlich genau der Knackpunkt. Wir haben ja gar kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabenstrukturproblem. Wenn wir inzwischen weit über ein Drittel unseres Bruttoinlandsprodukts für Soziales ausgeben, mit einem Sozialstaat, der noch nie so groß war wie heute, wobei wir immer natürlich über Sozialabbau reden, aber die Sozialquote war noch nie so hoch wie heute, ja, dann ist es natürlich so, dass sich immer mehr Ansprüche da aufbauen. Und wenn Sie sich anschauen, was für, sagen wir mal, Ausgabeneinsparungen wir durch die entsprechende Reduktion der Militärausgaben in Deutschland gemacht haben in den letzten 20 Jahren, all das Geld ging in Soziales und ist damit konsumiert und damit weg.
Aber die Diskussion über die demografischen Probleme, sprich den Pillenknick, salopp gesagt, dass wir weniger Geburten haben als zu Ihrem und zu meinem Geburtsjahrgang, fast eine Halbierung seitdem, das hat sich doch ausgewirkt in so vielen Beschlüssen. Nicht nur die Agenda 2010, auch 2018, erinnere ich mich, ist eine Demografiereserve bei der Rente eingerichtet worden. Was ist mit diesen Dingen passiert? Wo ist diese Demografiereserve bei der Rente zum Beispiel geblieben?
Na gut, was ist mit dem zweiten Knochen bei Ihrem Hund passiert? Genau das ist auch bei der Rente passiert. Im Zuge der Corona-Krise sind die Rücklagen, also die Reserven der Rentenversicherung, deutlich abgeschmolzen. Und wir schätzen, dass um das Jahr, sagen wir mal 2021, sie in etwa halbiert ist. Noch schlimmer bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir hatten bis 2020 über 20 Milliarden Euro aufgebaut an Reserven. Sie sind nächstes Jahr futsch. Und die Reserven bei der entsprechenden Pflegeversicherung, die halten sich noch ein bisschen, eben weil wir davon ausgehen, dass der Grösche Fonds noch nicht angegriffen wird. Aber Frau Baerbock hat ja schon zum Alarm geblasen. Und wenn dann alles weg ist, ja, dann ist auch klar, dann müssen wir natürlich die Beiträge erhöhen. So wird man argumentieren. Denn an die Ausgaben können wir ja nicht ran. Genau das ist das, was ich meinte. Wir müssen die Ausgabenseite diskutieren. Bei den Einnahmen haben wir nicht Gutes zu erwarten, denn Corona macht uns die entsprechenden Einnahmen doch etwas reduzierter.
Auch mittelfristig hat ja Corona insgesamt den Wachstumspfad dieser Republik deutlich verlangsamt, sodass wir außerhalb aller Projektionen uns bislang befinden. Aber die Beiträge nochmal, sie sind jetzt ja knapp unter 40% Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag zusammengerechnet vom Lohn, 40%. Und manche sagen, sie steigen dann noch zu unserer Lebzeit in Richtung 50%. Aber ist das überhaupt noch leistbar für einen normalen Arbeiter, für einen Facharbeiter, für einen kleinen Angestellten 50% praktisch seines Entgeltes an die Sozialkassen abzuführen?
Nein, das ist natürlich nicht darstellbar. Und man muss sich bei diesen Zahlen immer überlegen, dass der Bundeszuschuss in die Kranken- und die Rentenversicherung dabei noch gar nicht mitgezählt ist, denn der muss ja refinanziert werden über Steuern. Wenn Sie das mit einberechnen, sind wir sehr, sehr schnell weit über 50% Beitragssatz. Wir sind sogar fast bei 60. Und dann haben wir ein Problem. Denn dann werden unsere Kinder uns fragen, sag mal, wir müssen jetzt fast da 2/3 unseres Einkommens an Sozialabgaben zahlen. Was habt ihr eigentlich bezahlt, als ihr jung wart und ihr eure Alten versorgt habt? Und dann würden wir unseren Kindern sagen, naja, bei uns war es nicht 60, bei uns waren es 40. Dann werden unsere Kinder uns sagen, ja, aber bitteschön, dann zahlen wir auch 40. Wenn wir dann sagen, na, das geht nicht, denn wir sind so viele, werden die sagen, ja, dafür können wir nichts. Und wenn wir denen dann sagen, ja, wir sind nicht nur so viele als Babyboomer, nein, ihr, unsere Kinder seid auch so wenig und deshalb brauchen wir so hohe Beiträge, dann werden unsere Kinder uns sagen, ja, aber Moment mal, daran habt ihr ja Schuld, oder? Der Verursacher des Problems seid ihr ja selbst. Und das ist genau das, wovor wir wirklich Angst haben müssen.
Und wie sieht's bei den Beamtenpensionen aus? Da sind ja doch aus den Jahrzehnten, aus den guten Jahrzehnten enorme Ansprüche, gerade weil die Beamtenpensionen auch so hoch angesetzt sind, aufgelaufen, oder?
Die Beamtenpensionslasten, wenn man das als Rückstellung zählen würde, was der Staat hätte bilden müssen, um die zu finanzieren, da sind wir in Größenordnung von fast einem Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, zu ihren 2,3 Billionen Euro Staatsschulden muss man jetzt unsichtbare Staatsschulden auf im Regelfall Länderebene zählen, die nochmal größer sind als diese 2,3 Billionen. Und diese werden sehr schnell aus unsichtbaren sichtbare Staatsschulden. Denn die Pensionsansprüche, da haben wir ja das demografische Problem und das Einstellungsproblem der 70er und 80er Jahre. Die sind allesamt jetzt gerade dabei, sich auf die Rente vorzubereiten oder sie sind schon drin, also in der Pension jetzt.
Gibt es irgendwo, Herr Raffelüschen, einen Lichtschimmer, irgend sowas Ähnliches wie Zuversicht am Ende unseres Gesprächs? Sehen Sie da irgendwas, was funkelt?
Wir haben jetzt gar keine Zeit mehr. Wir sind auf einem Tankschiff und wir wissen, wir laufen gegen die Wand. Am Ruderblatt können wir nichts mehr drehen. Wir müssen Fender vorne bringen, also abfangen den Stoß. Diesen Stoß abzufangen heißt jetzt nicht mehr Kapitaldeckung oder so etwas, sondern jetzt heißt der Stoßabfänger tatsächlich, Leistungsansprüche zu begrenzen. Und da kommen wir nicht mehr drum rum.
Also gebraucht wird ein Gerhard Schröder im Quadrat.
Das ist genau der Punkt, denn die Agenda 2010 war ja eigentlich der Weg in die Nachhaltigkeit unseres Rentensystems. Und wir waren fast am Ziel, als dann mit Scholz und Frau Nahles und auch Herrn Heil eigentlich nur noch Unheil passierte.
Tja, Herr Raffelüschen, wenn ich Ihnen keine Zuversicht entlocken kann, dann wohl deshalb, weil die Lage so ist, wie sie ist. Ich bedanke mich für diese klare Analyse am frühen Morgen.
Bitteschön und bis bald, Herr Steingart.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da sind die Anleger und die Anhänger von Kryptowährungen in Habachtstellung. Denn nun gibt es eine Ansage von staatlicher Stelle. Die Hintergründe erklärt uns unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
In der angesehenen Financial Times hat der Chef der amerikanischen Finanzaufsichtsbehörde mehr Kontrolle über diese verschiedenen Kryptowährungen gefordert. Was genau will der Mann, Sophie?
Also der amtierende Kontrolleur der Währung, OCC, so heißt der Posten, Michael Chu, sagte, das Ziel sei gar nicht, Richtlinien zu erlassen erstmal, sondern einige Ideen vor die zuständigen Behörden zu tragen, die berücksichtigt werden müssen, um mit dem Wachstum der Kryptowährungen Schritt zu halten. Chu will, dass die Aufsichtsbehörden in den USA einen Regulierungsbereich für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen eben festlegen und eine aktivere Rolle bei der Überwachung der Kryptowährungen spielen, vor allem um die Risiken für Investoren und Verbraucher zu minimieren. Es gab bereits ein erstes Treffen eines behördenübergreifenden Krypto-Teams, an dem Beamte der drei führenden Aufsichtsbehörden eben teilgenommen haben, unter anderem Chus Büro als Währungsprüfer, die Federal Reserve, also die Notenbank, und die Federal Deposit Insurance Corporation, das ist der Einlagensicherungsfonds.
Lass uns noch einen schnellen Blick werfen auf den alten und auf den neuen Monat. Welche Bilanz zieht die Wall Street aus diesem Monat Mai und was bitteschön ist vom Juni zu erwarten?
Ja, die Aktien haben den Mai mit einer gemischten Performance beendet. Der S&P 500 und der Dow haben dünne Zuwächse jeweils verzeichnet. Der S&P stieg um 0,5% und der Dow um 1,9%. Der techlastige Nasdaq ging um 1,5% zurück. Der Juni ist jetzt historisch gesehen auch nicht gerade ein starker Monat für Aktien. Laut Bespoke Investment war der Dow in den letzten 50 Jahren in nur 52% der Fälle positiv und hat dann durchschnittlich 0,12% zugelegt. Es gibt viele Gründe, warum jetzt auch dieser Juni schlapp laufen könnte. Wir haben letzte Woche den höchsten PCI-Wert seit 1992 gesehen für April, den größten Anstieg. Heißt, die Konsumenten müssen eben mehr zahlen für Konsum. Und hinzu kommt, die Benzinpreise und Ölpreise sind enorm angezogen. Und dann noch ein Gedanke. Am 30. Juni endet das Mietmoratorium in den USA. Sprich, einige besonders hart von der Pandemie getroffene US-Amerikaner, die keine Miete zahlen mussten, ohne dafür eben rausgeworfen zu werden. Die stehen jetzt eben vor ihren Mietschulden, die sie rückwirkend zahlen müssen, sonst werden sie eben rausgeworfen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass eine Revolution, die das Leben von Abermillionen Frauen tiefgreifend verändert hat und die heute ihr Jubiläum feiert, kein allzu großes Thema in den Medien ist. Vor genau 60 Jahren. Also am 1. Juni 1961 brachte nämlich die Firma Schering die erste Antibabypille auf den deutschen Markt. Damit konnten Frauen erstmals selbstbestimmt Fortpflanzung von Sexualität trennen. Das gab's noch nie, das war neu, das war für die einen aufregend und für die anderen empörend. Die bundesrepublikanische Gesellschaft war in Wahrheit noch gar nicht so weit. In der Hitparade stand damals Ralf Bendix ganz oben mit seinem Babysitter Boogie.
Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und der geht. Boogie.
Sie automatisiert die Liebe und versaut die Moral.
Ich bin für die Pille, weil ich meine, dass sie von jungen Leuten richtig angewendet viel Unglück verhindern kann, weil junge Leute ihren Gefühlen erlegen, Kinder in die Welt setzen, mit deren Erziehung sie aufgrund ihrer Jugend nicht fertig werden.
Ich meine, wenn Jugendliche die Pille nehmen, wird die Sexualität ausschweifen, dann kann von Liebe keine Rede mehr sein.
Ich halte ein Mädchen, das die Pille nimmt, für moralisch nicht standhaft.
Aber Ende der 60er Jahre änderte sich das gesellschaftliche Klima und auch die Musik im Radio. Der Summer of Love und die aufmüpfigen Hippies brachen mit den alten Tabus. Längst überholte Rollenbilder wurden jetzt neu definiert. Und viele Frauen erkannten in der Pille jetzt vor allem eines: Freiheit und die Selbstbestimmung, mit ihrem Körper das zu machen, was sie wollten. Die Akzeptanz stieg. Die Geburtenrate sank. Es wurden weniger Kinder geboren, dafür ganz neue Worte. Zum Beispiel dieses, der Pillenknick.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass eine positive Wirkung von Mozart auf das Wachstum und die Widerstandsfähigkeit von Weinreben jetzt wissenschaftlich untersucht wird. Der italienische Winzer Carlo Cinozzi ist schon seit 20 Jahren davon absolut überzeugt. Und deshalb hat er in seinem Weinberg überall Lautsprecher installiert. Er beschallt seine Reben 24 Stunden am Tag mit Mozart.
Qui ci sono più foglie, ci sono più grappoli, c'è una vita più intensa. È come se ci fosse una, come dice, una spinta.
Er glaubt, Mozart sorgt für kräftiges Wachstum, mehr Blätter und mehr Trauben, so sagte er es gegenüber der ARD. Das will sich jetzt auch die Wissenschaft doch mal näher anschauen und rückt direkt mit zwei Forscherteams, eines aus Florenz und eines aus Pisa, bei dem Winzer im Berghain an. Besonders interessant ist für sie auch der Aspekt der Schädlingsbekämpfung, weil Carlo Cinozzi behauptet, dass, seit er auf Mozart setzt, er weniger Insektenschutzmittel braucht. Naja, vielleicht mögen die kleinen Rebläuse wirklich lieber Beethoven und sind geflüchtet, wer weiß. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.